Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und ich begrüße hier im Studio ganz herzlich Joachim Zelter. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da bin. Ja.
Herzlichen Glückwunsch auch zum Geburtstag noch nachträglich. Du bist 60 geworden und du demnächst kommt ein neues Buch. Und wir haben aber diesen Geburtstag jetzt zum Anlass genommen, auch nochmal zurückzublicken ein bisschen auf dein Lebenswerk. Und explizit, du hast selber auch gesagt, du möchtest über Scheitern sprechen. Warum ist dir Scheitern wichtiger jetzt als zum Beispiel jetzt über Erfolge zu sprechen?
Oh ja, ich bin, glaube ich, so ein Mensch, der eine Affinität zum Scheitern hat. Es gibt den schönen Satz über von Samuel Beckett, der mal gesagt hat, mich interessiert nur das Scheitern und das auf höchstem Niveau. Also das Scheitern ist ja auch schon ein Prinzip der Literatur. Literatur zeigt eigentlich wenig so Erfolgsmodelle, sondern geht eigentlich ständig mit Scheitern um oder mit irgendwelchen Mangelsituationen. Jeder Roman beginnt eigentlich mit einer, wenn es ein guter Roman ist, mit einer Mangelsituation. So ein erster Satz wie von John von Düffel, wobei das Beste war, dass eigentlich alles gut war in meinem Leben, ist eigentlich kein guter Romanbeginn, sondern du gehst eigentlich immer von etwas aus, was nicht stimmt oder was nicht funktioniert. Von daher ist das Scheitern schon irgendwie auch in der DNA der Literatur angelegt und auch in meinem Leben. Also ich kann mich immer nachts sehr gut an all die kritischen Stimmen erinnern, an all die Niederlagen, an all die Tiefschläge und eigentlich wenig an das Gute. Das ist vielleicht auch eine Charakterschwäche, ja.
Aber es ist eben Teil und es aber auch quasi treibt dich ja auch an.
Ja, in gewisser Hinsicht, weil ich schaue so zurück auf die Bücher und sehe dann so es gibt ja ein objektives Scheitern, dass man einfach sieht, okay, die Bücher haben sich schlecht verkauft oder sie haben nicht das erreicht, was der Verlag oder ich mir gewünscht haben. Bei anderen Autoren sieht man vielleicht 3-4 Bücher und dann eine 5 Meter lange Latte mit Preisen. Bei mir sieht man eine 5 Meter lange Latte mit Büchern und 1-2 Preisen. Also es ist ja auch ein objektives Scheitern, dass objektiv nicht viel erreicht wurde mit den Büchern. Aber dann auch ein subjektives Scheitern, dass man zurückschaut und denkt, naja, das hätte ich anders schreiben sollen oder da war ich nicht wirklich bei mir oder da bin ich unzufrieden. Andererseits gibt es auch Momente, wenn ich dann Bücher ganz lang nicht mehr lese, also meine eigenen Bücher und blätter mal durch, so nach 10 Jahren bin ich dann auch wieder positiv überrascht, dass es mir sogar auch gut gefällt. Aber es bleibt so bei mir schon eher das Gefühl, dass gerade bei dem 60. Geburtstag, also schon selbst wenn ich den Nobelpreis hätte, wäre für mich die Zahl 60 schon eine Form von Scheitern, ja.
Echt? Wieso? Ist das...
Keine Ahnung. Das Alter vielleicht auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Alter eben immer assoziiert ist, eigentlich mit Ende, mit nicht mehr zukunftsträchtig. Bei einem jungen Autor oder bei einer jungen Autorin kann man immer sagen, ja, aber sie ist doch noch so jung. Und das sind solche Potenziale, wie bei einem jungen Fußballspieler. Aber ein 60-jähriger Fußballspieler, da sieht man natürlich auch nicht mehr viel Potenzial für die Zukunft. Also irgendwann kann man sich dann mit so einer Zahl plötzlich nicht mehr vormachen, ja, aber mit dem nächsten Roman wird alles besser. Oder bald werde ich mich nochmal steigern oder so. Sondern es ist, glaube ich, beim Schreiben auch schon so wie bei einer körperlichen Sportart, dass man irgendwann merkt, dass der Zenit auch überschritten ist, dass man nicht mehr so viel Kraft hat, nicht mehr so viel Feuer hat, was brennt. Und dann merkt man eben so, um mit Shakespeare zu sprechen, dass dann so das frühe Greisenalter beginnt oder so that I can unburthen crawl towards death. Dass man so langsam damit anfängt, dem Ende zuzukriechen.
Aber ist es nicht eher so, hey, die rüstigen Rentner sind doch heute, 60 ist das neue 40, kann man doch fast schon sagen. Und als Autor kannst du doch auch bis in die 90er Jahre noch am Schreibtisch reüssieren, oder nicht?
Ja, aber die Rentner sind ja eher in so einer Freizeitwelt, aber ich glaube, in der Berufswelt ist Alter ganz negativ konnotiert. Da wäre es schon, wenn ich jetzt meinen 40. Geburtstag feiern würde, das ist ein Problem. Das ist, glaube ich, eine massive Umwertung aller Werte, das noch in der Welt von Stefan Zweig, er hat ein Buch geschrieben, Die Welt von gestern, das ist so eine Rückschau in die Welt des 19. Jahrhunderts in Österreich, wie er dieses 19. Jahrhundert empfunden hat, sehr hierarchisch, sehr bürgerlich, sehr altehrwürdig und vor allem ist da sowas wie Alter ganz hoch angesehen, also damals sind Menschen dann schon mit 30, hatten lange Bärte und sind überhaupt nicht mehr gerannt oder eilig eine Treppe hoch oder runter gegangen, sondern sind sehr, sehr verhalten gelaufen und Alter hatte da immer so die Assoziation des Ehrwürdigen und des Gesetzten und des Respektvollen und das hat sich natürlich komplett gewandelt. gewandelt. Also alt gilt heute eigentlich als eine Form von Mangel, von nicht mehr zukunftsträchtig, von auf absteigenden Ast. Ist in unserer Gesellschaft sehr negativ assoziiert. Also das, was du gerade gesagt hast in Bezug auf Rentner, das ist ja eine Freizeitwelt, die gar nicht mehr Teil der beruflichen Welt ist. Aber als Autor muss man natürlich ja immer irgendwie weitermachen, weil die Rente, die ich bekomme, wird so katastrophal sein, almost non-existent, dass man allein schon deswegen ja gezwungen ist, immer weiterzumachen.
Aber in so einer Geistwelt, finde ich, ist es doch auch nicht genau so wie in der Maschinenwelt des Produzierens, würde ich jetzt mal sagen, dass so eine geistige Tätigkeit wie das Schreiben auch, ne, kann ich mir schon vorstellen, auch dass das noch im höheren Alter noch für ähnlich oder genauso oder sogar noch steigende Anerkennung auch sorgt. Siehst du das überhaupt nicht so?
Ja, zum gewissen Grad schon. Also es hängt, ja, das wäre vielleicht möglich, aber dann wird dennoch das Schreiben immer eher was Rückwärtsgewandtes in der Tendenz haben und eher etwas Historisches oder mit Nietzsches Worten Antiquarisches. Es gibt in der Soziologie schon diese These, dass es sowas wie eine Phase gibt im Leben eines Menschen zwischen 15 und 25, wo der Mensch maximal offen ist für so historische Prozesse, zeitgenössische Prozesse, symbolische Prozesse auf der Ebene der Musik, der Kultur, der Politik, wo man eigentlich alles aufsaugt und sehr, sehr sehr energetisch und variabel auf diese historischen Prozesse reagiert. Und da ist man natürlich dann jemand, der ganz in der Gegenwart oder auch potenziell in der Zukunft agiert, auch als Schriftsteller. Deswegen ein Autor oder eine Autorin in dem Alter wird da einfach ganz andere Energien haben und Kräfte auf allen Ebenen, seien es die sozialen Medien, seien es die Popmusik oder andere Strömungen. Und nach dieser Sozialisationstheorie, die ich gerade referiert habe, macht der Mensch aber irgendwann mit 25, 30 zunehmend dicht und kann dann nicht mehr nachfolgende Bewegungen mit derselben Intensität aufnehmen. Deswegen spricht man ja auch von Alterskohorten in der Soziologie, dass halt irgendwann diese Kohorten dann sich nicht mehr weiterentwickeln, sondern bei sich selbst bleiben und sich dann eben nicht mehr weiterentwickeln. Es kommen neue Kohorten und da bin ich natürlich schon, mindestens drei Kohorten sind da zwischen mir und einem jungen Autor, einer jungen Autorin. Und ich glaube, selbst wenn ich noch so zeitgenössisch, am Puls der Zeit schreiben, zeitgeistlich orientiert schreiben würde, selbst dann würde man mir das gar nicht abnehmen. Also wenn ich jetzt in dem Jargon der Jugend, einer Jugendkultur schreibe, selbst wenn das noch so punktgenau getroffen wäre, würde man ja nur das Autorenbild anschauen und sagen, ja, aber das ist doch ein Witz, das ist ja geradezu erbärmlich. Und deswegen bleibt eigentlich einem Autor wie mir nichts anderes übrig, als sich treu zu bleiben. Nur ob man mit dieser Treue viel erreicht, ist eine andere Frage.
Aber glaubst du, dass du solche Theorien, dass du denen entsprichst oder dass die dann quasi in der Praxis genauso auch funktionieren? Beobachtest du das auch an dir selber dann? Oder misst du dich auch daran?
Also ich glaube schon, dass aber ich glaube, dass so Agenten, Literaturagenten, also wenn ich jetzt versuchen würde, einen neuen Verlag zu finden, oder wenn, wenn ich jung wäre, müsste ich das vielleicht noch nicht mehr versuchen, da würden die Verlage schon auf mich zukommen, weil da schon, es gibt zum Beispiel Schreibseminare, die beim Förderkreis angeboten werden von eminenten Lektoren, von eminenten Verlagen, da steht von vornherein schon drin, aber nur für Autoren bis 40. Und damit wird quasi gesagt, Autoren über 40, denen kann man gar nicht helfen, einen Verlag zu finden. Also entweder sie sind gar nicht in der Lage, so zu schreiben, wie man schreiben muss, um einen eminenten Verlag zu finden. Oder selbst wenn sie es können, würde man ihnen das gar nicht abnehmen. Sie sind einfach objektiv und subjektiv zu alt. Also das ist jetzt nicht nur so eine fixe Idee von mir, sondern es ist auch eine objektive Realität der massiven Diskriminierung. Weil man muss sich mal vorstellen, ich sage, ja, ich biete ein Schreibseminar an, wie man zu großen Verlagen kommt. Es dürfen aber nur Katholiken oder nur Weiße daran teilen. Das wäre ja ein Affront, das ist ja reiner Rassismus. Und dieses Alter ist quasi auch schon fast eine pararassistische Größe, insofern pararassistisch, weil du wirst diskriminiert aufgrund etwas, wofür du ja gar nichts kannst, aber alle werden ja alt, von daher werden alle dasselbe Schicksal haben. Das ist dann durch einen Unterschied zu Faktoren wie Hautfarbe. Aber es ist schon sehr massiv, diese Art der Aushebelung von zum Beispiel von dem Gleichstellungsgesetz, was da überhaupt nicht gilt. Es gibt ganz viele Stipendien, Preise oder Prozesse in der Literatur, wo das Alter der entscheidende Faktor ist, wo du eigentlich in dem Alter, in dem ich bin, wenn du es da nicht geschafft hast, bist du quasi verloren.
Warum gilt es da nicht, das Antidiskriminierungsgesetz?
Es würde gelten, wenn man sich hinstellen würde, würde dagegen klagen. Dann würde man damit auf jeden Fall durchkommen. Aber man hat dann auch gar nicht mehr die Kraft dazu. Also ich bin da innerlich sehr empört über sowas. Gar nicht, dass eine Lektorin eines Verlages sowas zur Auflage macht, sondern eher empört über alle in dem Umfeld, die sowas gewähren lassen, die Achselzucken sowas hinnehmen. Also auch empört über mich selber, dass ich da nicht aufstehen sage, aber wie kann man so etwas, so eine, es wird ständig ausgegrenzt, abgegrenzt, selektiert. Warum muss man das an dem Alter festmachen? Es ist völliger Wahnsinn. Aber wahrscheinlich ticken solche Leute etwa in der Art, wie ich das gerade so referiert habe, dass man Autoren in meinem Alter eigentlich nicht mehr helfen kann. Die können dann vielleicht noch allenfalls einen historischen Roman über das 19. Jahrhundert schreiben, über die Kindheit von Prinz Charles. Es sind vielleicht selber Figuren schon wie Prinz Charles und das sind eigentlich eher Witzfiguren. Und
dann kann man doch König werden.
Genau, aber leider ist mir dieser Weg verbaut. Seitdem es wird in Deutschland noch die Monarchie eingeführt. Also von meinem Englisch her könnte ich das. Ich könnte fast schon so gut sprechen wie Prinz Charles. Auf Englisch, nicht auf Deutsch.
Und wär das was? König? So, könntest du dir das vorstellen? So? Du hast im Vorgespräch gesagt, du hast das viel, viel angeguckt jetzt auch und bist fasziniert auch von dem Ganzen drumherum.
Weil einfach deswegen, aus verschiedenen Gründen. Also ich bin ja total anglophil. Ich bin einfach total begeistert von Großbritannien. Das war so, dass ich mit 16, 17 Jahren zum ersten Mal nach Großbritannien kam und es war einfach eine komplett andere Welt. Also man kam in Dover an und diese Bahnhofshalle wirkte wie so aus dem 19. Jahrhundert, so eine koloniale Welt mit Kolonialbeamten und dann diese Bahnhofs, so also, Train to Dover, please enter the train. Und es war einfach diese wunderbare englische Sprache, von der ich völlig verzaubert war. Und es war mir eigentlich früh, ich bin dann immer wieder nach England gegangen, habe dann auch Anglistik studiert, wollte eigentlich sogar Engländer werden. Das war so mein Ziel, so wie es transsexuelle Menschen gibt, gibt es auch transnationale Menschen. Ich wollte dann nicht mehr Deutscher sein, sondern Engländer werden. Und da kommt man an der Monarchie gar nicht vorbei. Also die Monarchie ist natürlich allgegenwärtig in Großbritannien und ist einfach Teil dieses anglophilen Wahnsinn, in dem ich war. Man könnte das gar nicht zurückweisen oder ausgrenzen. Ich bin mit all dem ja groß geworden, mit der Royal Wedding von Lady Diana und Prinz Charles oder diese Fernsehauftritt von Prinz Charles in den 80er Jahren, als er sich für Architektur ausgesprochen hat und indem er dann gesagt hat, also nur weil Menschen in diesem Haus mit Schreibmaschinen arbeiten, muss das Haus ja noch nicht wie eine Schreibmaschine aussehen oder muss aussehen wie ein Schuhkarton. Und das war von so einem Esprit auch diese Sendung, dass man da einfach völlig fasziniert war. Und das heißt, die Monarchie gehört einfach zu Großbritannien und als Anglist, als ich später Anglistik studiert habe, habe ich mich natürlich auch immer mit den Königsdramen von Shakespeare beschäftigt, König Lear oder Hamlet oder Richard der Zweite oder Heinrich der Vierte, wie diese Dramen alle heißen. Es geht natürlich immer nur um Monarchie und um den Fall von Königen ins Bodenlose. Da sind wir jetzt wieder beim Scheitern. Also von ganz oben nach ganz unten durchgereicht. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner der Königsdramen von Shakespeare. Das heißt, Shakespeare wäre ohne die Monarchie gar nicht möglich und die Monarchie wäre ohne Shakespeare kaum möglich, weil diese liturgischen Akte jetzt im Fernsehen bei der Proklamation Prinz Charles zum neuen König, das sind alles Formulierungen aus einer mittelalterlich-shakespearianischen Welt der vollendeten englischen Sprache. Und was immer man davon hält, man kann zumindest so diesen symbolischen oder liturgischen Charme kaum zurückweisen. Also es gibt auch Menschen, die glauben nicht an Gott, sind aber doch irgendwie betört von den Ritualen der katholischen Kirche und sagen, ja, sie gehen in die Kirche einfach nur, um diese Rituale zu erleben. Und muss sagen, Vergleich zur katholischen Kirche ist diese Liturgie, diese politische Theologie, die da jetzt gerade inszeniert ist, eigentlich noch viel fulminanter als jeder katholische Gottesdienst.
Und aber hat auch viele Opfer gefordert und ist ja auch sowas von aus der Zeit gefallen. Ist es noch zeitgemäß dafür, auch so viel Geld und so viel Aufmerksamkeit zu opfern?
Nö, wahrscheinlich ist es nicht zeitgemäß. Aber da sind wir wieder beim Alter. Nee, es ist völlig, man könnte auch sagen, es ist eine Groteske. Also wenn ein Mensch, der gar nichts damit zu tun hat, sowas sieht, der wird eine völlig unverständliche, groteske Welt erleben, die auch sehr, sehr viel Schuld auf sich geladen hat. Allein die Verstrickung dieser Königsfamilie auch mit dem Dritten Reich. Also Königin Elisabeth war ja ursprünglich gar nicht vorgesehen, Königin zu werden, weil ihr Vater George VI. War nicht Thronanwärter, sondern das war Edward der Achte, der dann abdanken musste, weil ihr sich an eine Frau aus der bürgerlichen Welt verliebt hat und der dann, als er dann nicht König werden konnte, dann auch häufig nach Deutschland gereist ist und auch Hitler getroffen hat und andere. Und da gab es auch Verstrickungen mit dem Dritten Reich und da wurde natürlich auch sehr viel Schuld aufgeladen. Aber zugleich zeigt es eben, dass jemand wie Elisabeth dann gar nicht vorgesehen war als Königin und wird dann doch Königin und ist dann die längste Monarchin aller Zeiten. Das heißt, wenn man Großbritannien, was immer man davon hält, aber Großbritannien kann man überhaupt nicht verstehen ohne die Monarchie. Das geht überhaupt nicht.
Und es fasziniert dich auch bis heute und ist eben auch Teil dieses anglophilen Wahns.
Allein diese Sprache, dieser Sound von einem jemand wie Prince Charles, diese ersten Reden. With all rights and duties to confer it upon younger shoulders and absolutely part of the game. Und das ist natürlich alles so ein vollendetes, ja, was ist schon vollendetes Englisch? Kann ja auch neuseeländisch oder amerikanisch sein, aber für mich ist das eben so der Inbegriff einer Sprache, die ich eben liebe. Da bin ich dann hin und her gerissen zwischen Nietzsches Satz, die Welt ist nur noch als ästhetisches Phänomen zu rechtfertigen und dass man natürlich fragt, ja, ist es dadurch ein groteskes Ritual, wie in einem ein Außenstehender würde das einfach sagen, ja, das ist ja ein völliger Wahnsinn. Andererseits hat dieser Wahnsinn die Konsequenz, dass gerade durch die Monarchie sowas wie Großbritannien überhaupt noch zusammengehalten wird. Also kann schon sehr gut sein, dass jetzt, wo Prinz Charles König wird, dann auch Wales und Schottland zunehmend Tendenzen haben, das Königreich zu verlassen. Und bei Königin Elisabeth gab es da noch eine gewisse Reserve in Schottland, weil die Schotten dann doch Elisabeth sehr, sehr mochten und immer noch mögen und da so eine gewisse elective affinity, eine gewisse Wahlverwandtschaft war bei aller Distanz zu dem Vereinigten Königreich.
Und hat die ganzen Geschichten rund um die Monarchie und auch mit Shakespeare, vermischt sich da dann auch so ein bisschen Realität und auch eine Art von Fiktion oder dass es wirkt, wie wenn sich's ein Romancier ausgedacht hätte.
Genau, also kann man gar nicht unterscheiden. Das ist eine Form von Fiktion. Das ist so ein literarisches Phänomen. Aber man kann sagen, viele Dinge sind Fiktion. Also ein Außenstehender würde auch sagen, was beschäftige ich mich von morgens bis abends mit Fußball? Es gibt in der Soziologie und der Politikwissenschaft so systemtheoretische Ansätze, wo man sagt, dass politische Systeme bestehen aus Politik, aus Wirtschaft, aus Anpassung an Krisenerscheinungen und dann gibt es das sogenannte Latency Subsystem, das heißt so diese symbolische Welt, die eigentlich gar keine objektive Relevanz hat, aber diese symbolische Welt bestehend aus Monarchie as a dignified part of a political system oder auch Fußball, das sind symbolische Welten, die aber am Ende für den Alltag von Menschen viel, viel wichtiger sind als diese real existierenden ökonomischen Welten oder politischen Welten.
Und alle sprechen sie dann aber auf der einen Seite eine Sprache, aber auch so viele verschiedene Sprachen, weil wie Prinz Charles und Shakespeare redet ja auch niemand eigentlich in England, oder? Da ist dann das Cockney und die nordenglischen Dialekte oder so, die sind doch auch ganz weit weg von dem, was du jetzt da so faszinierend findest oder auch selber sprichst.
Genau, es hat nichts miteinander zu tun, aber dennoch, wenn man, ich habe jetzt sehr viel in den letzten Tagen eben diese Berichterstattung nur in England gesehen, in der BBC und da merkt man schon, dass dann viele Schotten auf Schottisch sagen, dann unter Tränen sagen, aber ich habe die Königin so geliebt oder mein Leben lang kannte ich nur diese Königin oder ich kenne diese Königin gar nicht persönlich, aber da ich sie ja immer im Fernsehen gesehen habe, ist sie ja so, als ob meine eigene Schwester gestorben wäre. Das sagen also auch Leute mit einem schottischen oder walisischen Akzent. Also da gibt es eben, das hat mich schon sehr fasziniert, dass dann auch die Berichterstatter wirklich Tränen in den Augen hatten oder mit Tränen erstickter Stimme berichtet haben, was man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann. Man kann sich das deswegen nicht vorstellen, weil allein diese Regentschaft von den 50er Jahren bis jetzt ging. Das heißt, in dieser Regentschaft sind alle deutschen Bundespräsidenten enthalten. Das wäre so, als ob von Lübcke über Weizsäcker bis zum jetzigen alle Bundespräsidenten auf einmal quasi sterben oder in einer Figur enthalten sind. Das ist einfach so etwas, was für uns sehr schwer nachvollziehbar ist. Das sind ganz andere Zeitabläufe. Königin Elisabeth, der erste Premierminister, war Winston Churchill. Der wurde, glaube ich, 1874 geboren, also im viktorianischen England. Und da werden also Brücken geschlagen mit zwei Biografien über drei Jahrhunderte. Und ich glaube, das Faszinierende in England oder für andere Menschen ist auch dieses Vergänglichkeitstrauma. Wir haben alle Angst irgendwie vor dem Tod, vor dem Sterben, können damit nicht umgehen. Und durch solche Rituale kann man so suggerieren, als ob man den Tod irgendwie überwinden kann, durch solche gewaltigen Traditionen und Zeitabläufe. Es gibt ein sehr gutes Buch von Kantorowicz, The Two Bodies of the King, A Study in Medieval Political Theology. Und da wird so genau dieser Inbegriff der Monarchie in England schon seit dem Mittelalter sehr gut beschrieben, dass der König zwei Körper hat. Einen irdischen, biologischen Körper, den er mit uns teilt, dass der König natürlich sterblich ist, aber dann hat er einen unsterblichen Körper. Und das ist genau diese Dynastie, dass mit dem Tod des einen Königs kommt sofort der neue König, genau durch solche liturgischen Akte, die wir jetzt erleben. Und damit hat man so quasi so eine Art von Unsterblichkeit oder Unendlichkeit. Und das beschreibt Kantorowicz sehr gut. Und das mussten wir alle als Anglisten lesen, um überhaupt Shakespeare verstehen zu können.
Aber es klingt auch ein bisschen nach einem tausendjährigen Reich und so. Auch das ist so was.
Genau, das ist total gefährlich. Wobei genauso sein tausendjähriges Reich wie in Deutschland ist, glaube ich, in Großbritannien deswegen. Das ist einfach keine Gesellschaft, die zu totalitären politischen Bewegungen wie in Deutschland oder wie in Europa so eine Affinität hat, weil gerade diese altehrwürdigen Institutionen dieses Land auch davor auch schützen. Ich glaube, so eine AfD hätte es sehr, sehr schwer, da so Fuß zu fassen wie bei uns. Also da ist einfach das Königshaus dann nochmal eine Instanz auch der Neutralität, die dem dann auch was entgegenhält. Und
aber der Brexit und dieser Nigel Farage, der hat doch genauso diese populistischen Geschichten. Ja, oder auch Boris Johnson kann man sich doch auch als AfD-Mitglied vorstellen eigentlich fast schon.
Oh ja, auf eine andere Art. Also der wäre, also andere Farage, ja, wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr nah. Und dieser Brexit, klar, aber auch da war das Königshaus völlig neutral und versucht, das irgendwie zusammenzuhalten und äußert sich da weder in die eine oder andere Richtung. Und das hat das Land dann bei allem auch stabilisiert, wo man mal sagen muss, vielleicht ist es ja auch gar nicht gut, wenn ein Land stabilisiert wird. Das heißt ja, die Stabilisierung herrschender Verhältnisse. Und es gibt halt in Großbritannien extreme Unterschiede zwischen Arm und Reich. Das ist dann die Kehrseite. Es gibt von Benjamin Disraeli einen Roman, Sybil or the Two Nations. Und diese zwei Nationen sind immer arm, reich oder Schottland und England oder Wales und England. Oder also immer eine Gesellschaft, die von Anfang an zerrissen ist. Das zeigt sich in so vielen Romanen, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also immer zwei Leben, ein privates Leben und ein öffentliches Leben, ein gutes Leben, ein schlechtes Leben. Also dieses Land hat schon ganz total viele Widersprüche, aber genau das macht ja auch die Literatur aus. Und ich bin da nicht total befangen, weil ich finde einfach englische Literatur, jetzt sind wir wieder bei Literatur, viel interessanter als deutsche Literatur. Sie ist erstens mal viel verständlicher. Wenn ich in Germanistikseminaren war, habe ich eigentlich nie verstanden, worum es da überhaupt geht. Das waren immer so verquaste, romantische Theorien. Und in Anglistik habe ich immer sofort verstanden, worum es geht. Und die Romane waren auch viel lesbarer, interessanter, amüsanter. Und ich finde auch die englische Literatur viel, viel attraktiver und interessanter als die deutsche Literatur. Und würde mich auch eigentlich als englischer Autor sehen, der halt nur leider auf Deutsch schreibt.
Wie ging es weiter mit deinem Werdegang dann da? Du wolltest Engländer werden, aber das hat sich dann doch irgendwie, ist auch nicht so leicht wahrscheinlich, wäre das gewesen, oder?
Ja gut, das ist halt auch ein bisschen Zufall. Also ich habe ja Anglistik studiert, dann war ich auch mal auf Austausch, war dann auch an einem Internat tätig. Also genau diese Art von Internat, wo auch Prinz Charles war oder alle englischen Eliten gehen, durchlaufen diese Arten von Internat. Man nennt es Public School, aber in Wahrheit sind es natürlich Privatschulen. Und da war ich eine Weile Lehrer in so einem Internat und dann hat sich das halt so nie ergeben. Ich war halt dann, kam dann wieder zurück nach Tübingen, habe dann auch noch Politikwissenschaft studiert, wollte eigentlich erst eine Doktorarbeit schreiben über die DDR. Das war 1989, dann ist die DDR ja zusammengebrochen, dann ist mir dieser ganze Zweig der Politikwissenschaft verloren gegangen und dann habe ich halt durch einen Zufall ein Angebot von Professor Fietz bekommen, meinem Doktorvater, eben als Assistent bei ihm zu arbeiten und war dann 4 Jahre lang an der Uni in Tübingen Assistent und habe dann da unterrichtet einerseits und andererseits halt auch an meiner Doktorarbeit geschrieben in Anglistik. Und dann, als das fertig war, bin ich ja auch ein Jahr nach Amerika gegangen, nach Yale und habe da unterrichtet. Und das war dann schon so auch so eine Art Bruch, weil in dem Moment, wo ich in Amerika war, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt verliere ich meinen britischen Akzent und das ist ja alles so grauenhaft nach Amerika. Also so aus der Sicht von jemand wie Prince Charles oder von Oscar Wilde ist einfach Amerika ein Grauen. Ich könnte seitenweise Sätze zitieren von Oscar Wilde, was er über Amerika sagt. America, I'd sooner die. Oder also, es ist also der Inbegriff der Vulgarität und so. Gut, als ich da dann in Amerika war, war irgendwie klar, da gibt es jetzt keinen Weg mehr nach England. Das hat sich auch nie angeboten. Und dann kam ich wieder zurück und habe ja dann auch die Entscheidung getroffen, Schriftsteller zu werden.
Und warum bist du dann nach Yale gegangen? Also wirklich auch da so ein Elite-Hort und
das war überhaupt nicht freiwillig. Ich war dann quasi nach der Doktorarbeit arbeitslos. Es ging einfach auch nicht mehr weiter. Es ist ja auch extrem schwierig, so ein Fach wie Anglistik zu studieren und damit irgendwie, also man kann das auf Lehramt studieren, dann ist man in der Schule, aber da sind wir wieder beim Scheitern. Selbst das habe ich natürlich falsch gemacht und habe das gleich auf Magister studiert, weil ich mir aber auch nicht vorstellen konnte, Lehrer zu werden. Und was macht man dann als Magister, als jemand, der den Master in Englisch hat, in neuerer englischer Literatur? Also was kann der machen? Eigentlich gar nichts. Also geht der Weg immer nur weiter an der Uni, dann habe ich da promoviert. Und dann, da wird aber die Luft natürlich extrem dünn. Da gibt es ja vielleicht nur 5 oder 6 Stellen danach in ganz Deutschland, um überhaupt da weiterzumachen. Man muss ja dann habilitieren und dann einen Ruf als Professor werden. Das ist wahrscheinlich objektiv noch schwieriger, da zu realisieren als ein Schriftsteller. Also ging es dann da auch nicht mehr weiter. Und die einzige Möglichkeit war eben dann nach Yale zu gehen, weil es dann zwischen Tübingen und Yale ein Austauschprogramm gibt, auch zwischen zwischen Freiburg und Yale und Heidelberg und Yale. Das ist ein Abkommen zwischen dem Staat Connecticut und dem Land Baden-Württemberg. Und das war quasi die einzige Möglichkeit, wie es überhaupt weiterging. Also ich war dann ein paar Monate arbeitslos und dann kam diese Möglichkeit, nach Yale zu gehen und bin nach Yale gegangen. Und über all das habe ich ja auch in meinem Roman Brief aus Amerika geschrieben, wie es einen da an so eine Elite-Universität verschlägt. Und dieser Roman ist ja alles andere als jetzt sakral im Sinne von, wow, eine tolle Elite-Universität, sondern das zeigt ja eher den Schrecken einer solchen Institution und den Irrsinn und es ist diesem Gedanken der Elite völlig kritisch und ich bin völlig gegen jeden Gedanken von Elite, aber ich bin es halt auch gleichermaßen, ich bin gegen eine meritokratische Elite und gegen eine aristokratische Elite und beides finde ich schlimm genug und ich finde sogar im Zweifelsfall ist, glaube ich, sogar eine aristokratische Elite noch ein bisschen menschenfreundlicher als eine meritokratische Elite. Aber darüber könnte man sich lange unterhalten.
Ja, warum?
Weil diese meritokratische Elite suggeriert, ja, du musst nur leisten und dir Mühe geben, dann wirst du schon schaffen. Was ist denn mit den Menschen, die es dann nicht schaffen? Die müssen sich ja ein Leben lang Vorwürfe machen. Was habe ich falsch gemacht? Das sind ja genau diese sich selbst zermarternden Monologe, die Menschen Tag und Nacht führen, wenn sie ihren Job verlieren oder wenn sie das nicht erreichen. Bei einer aristokratischen Elite kann man wenigstens sagen, naja, ich kann ja gar nicht Prinz Charles werden, ich habe ja gar nichts falsch gemacht. Es ist einfach ein komplett anderes Menschen- und Weltbild. Bei Shakespeare spricht man immer von the chain of being, die Seinskette. Und es gibt lange Monologe in diesen Stücken, wie dieses Universum aufgebaut ist. Und man hat eben ganz oben, hat man nicht den König, sondern man hat quasi Gott, dann das Primo Mobile, das erste Bewegungsprinzip des Universums, dann die ganzen Planeten, dann der Mond, dann kommt der König, dann kommt der Aristokrat, dann kommt der Soldat, der Bürger und dann geht es runter über die Tiere, der Löwe runter zu einfachen Tieren, dann kommt die Eiche runter bis zum kleinsten Unkraut, dann kommen die Steine vom Gold wieder runter bis zum kleinsten Wackerstein. Es ist also ein isomorphes Weltbild, was immer nach demselben Prinzip, der einerseits der Hierarchie gestaltet ist, aber auch der Seinskette. Du bist zwar ganz unten, aber du bist gekettet an diese Seinskette. Du bist da nicht allein, du fällst nicht ins Bodenlose, du bist gebunden. Genau diese Idee schwingt da auch mit in all diesen Ritualen. Und es gibt ein sehr gutes Buch von Tillyard, The Elizabethan World Picture, das elisabethanische Weltbild. Und er meint natürlich, dass Elisabeth I., die Regentin, die in der Shakespeare-Zeit Regentin war. Und deswegen glaube ich, ja, dass in so einem Weltbild ist vielleicht sogar weniger schlimm, aber da kann man sich streiten, als ein meritokratisch-kapitalistisch-neoliberales Bild, was suggeriert, jeder kann alles erreichen und es erreichen doch nur ganz wenige Menschen das, was sie erreichen wollen.
Du kamst also aber nach Amerika, in die USA, mit deinem Oscar Wilde im Gepäck und ne, also ganz vielen Vorurteilen eben auch.
Ja, ne? Klar, die habe ich auch gepflegt und hab ja auch viel darüber geschrieben in Briefes Amerika, also wie der Held dann zeigen will, wow, wie toll er Englisch kann, und dann bricht er quasi überein und schon am Zoll fragt man ja, können Sie denn Spanisch sprechen? Wir verstehen ja kein Wort und so. Klar, das ist... ich schreibe ja sehr ironisch und bin auch mit dieser, ja, mit dieser, es war nicht weniger eine Arroganz, sondern eher so eine Art von Panik. Das ist so, wie wenn jemand, sagen wir mal, ganz viel Fahrradfahren trainiert und dann fährt er plötzlich ein Jahr nicht mehr Fahrrad. Dann würde er ja Panik kriegen, dass er seine ganze Form verliert und seine ganze Athletik. Und ich hatte so die Angst, ich komme quasi in einen phonetischen Abgrund und habe mir damals dann in jeder freien Minute so Audiobooks gekauft, der englischen Klassiker von Charles Dickens bis hin zu Joseph Conrad, und habe dann quasi jede Nacht, das waren ja von englischen Schauspielern gesprochen, mir diese Sachen angehört, und um irgendwie den britischen Akzent zu halten, habe ich jetzt noch daheim hunderte von, damals gab es ja noch gar keine MP3s, sondern das waren ja alles so CDs oder Kassetten mit diesen Büchern. Und
gab es dann trotzdem irgendwo auch eine Momente auch, ne, des Wohlfühlens oder auch, ne, oder war das, hat sich das die ganze Zeit so ein Widerstand auch bei dir erhalten?
Nee, ich habe mich schon total insofern wohlgefühlt, dass diese Professoren da teilweise halt fulminant waren. Also Yale war damals eben so der Ort der Dekonstruktion. Das war so eine eigene Literaturtheorie, die sogar mit der Uni Yale verbunden war. Man hat also, noch bevor ich nach Yale kam, gab es all die Lehrbücher, also moderne, postmoderne, Strukturalismus, Poststrukturalismus, New Criticism, und da war Yale schon immer so eine spezielle literaturtheoretische Schule, und es war dann sehr interessant, die Stars dieser Schule dann mal live zu erleben, und es gab da einen Harold Bloom, der eben auch einer dieser Giganten war damals, und der hat dann, und dessen Seminare habe ich auch besucht, und die haben mich auch total, ja, die fand ich auch total spannend, als der saß da quasi, die hat nur Shakespeare unterrichtet, nichts anderes als Shakespeare, und hat dann sich dahin saß wie ein Schauspieler auf der Bühne, und es kamen aus der ganzen Welt Leute, die den erleben wollten, aus Norwegen, aus Israel, und ich eben, das war ein total überfülltes Seminar, und wir traten da ein, und er saß da einfach wie ein Schauspieler da, hat gar nicht aufgeschaut, hat auch niemanden begrüßt oder gesagt, ja, das Seminar ist so und so aufgebaut, sondern hat einfach aus dem Nichts angefangen zu sprechen, mit so einem leichten New Yorker Akzent, aber auch so einem leichten so Oscar Wilde Akzent. Das war so beides, so sehr affektiert, aber schon amerikanisch. Und I feel very frail today. I think it might be the first touches of spring. I hope it's not a fake spring. And this reminds me of my colleagues on the other side of the coast. What do they mean by social energies? Did social energies write a single of Shakespeare's masterpieces? Und für den war Shakespeare das Allergrößte. Deswegen hat er auch nur noch Shakespeare unterrichtet und hat dann eben nur monologisiert. Er hat andere gar nicht dran genommen und hat dann aus dem Nichts angefangen, eben irgendwas vorzulesen von Shakespeare. Und dann hat man gemerkt, er liest das gar nicht vor. Der kann das alles auswendig. Und das war so umwerfend, dass mir dann auch irgendwie klar war, wenn ich jetzt wieder zurückgehe nach Tübingen, ich schaffe das gar nicht, hier dann wieder in diesen deutschen Duktus zurückzukehren, weil wenn man halt auf Deutsch eine Doktorarbeit schreibt oder eine Habilitationsarbeit, dann ist es halt so sehr, sehr ein starkes Korsett mit Methode und Fußnoten und einem schwerfälligen Stil. Und auch das hat mich eher dann, put me off the track, würden die Engländer, hat mich ja quasi aus meiner Schiene mich von dem Weg abgebracht, und das war dann auch klar, dass ich dann in Tübingen nicht weitermache, und ich habe dann über solche Figuren halt dann auch viel geschrieben in Brief aus Amerika, und das war so ein literarisches Coming Out dann. In Amerika war dann so verrückt, dass da auch so ein literarischer Ausbruch bei mir damit einherging und ich dann irgendwie innerlich entschieden habe, ja, ich möchte jetzt schreiben oder Schriftsteller werden.
Also hat dann da auch einen wichtigen Faktor gespielt, um die Uni-Karriere auch bewusst zu beenden und dann eine neue Track dann auch zu finden?
Es war auch beides. Ich habe einfach auch gewusst, ich schaffe das gar nicht. Das ist so wie, also eine Doktorarbeit ist total anstrengend. Da habe ich 5 Jahre lang dran geschrieben und bin da wirklich ans Limit gegangen. Und bin habe manchmal heute noch den Eindruck, oh Gott, bin ich erschöpft, wie so ein Bauarbeiter, der einfach spielt, oh Gott, jeder Knochen tut mir irgendwie weh. Und so habe ich den Eindruck, jede Gehirnwindung tut mir jetzt noch weh von dieser Arbeit. Und diese Vorstellung, danach dann nochmal eine Mega-Doktorarbeit zu schreiben, also eine Habilitationsarbeit, die dann noch viel größer ist, eine umfassende. Und nach der Habilitationsarbeit kommt ja dann das ganze Verfahren, eine umfassende Prüfung und einen Habilitationsvortrag. Und selbst wenn ich das erreicht habe, muss ich ja dann, wenn ich dann habilitiert bin, erstmal einen Ruf bekommen, eine Professur. Und wenn ich die nicht kriege, nützt mir das alles überhaupt nichts. Also dieser Weg schien mir noch so weit und so beschwerlich, dass das so eine doppelte Entscheidung war. Einerseits wusste ich innerlich, ich schaffe das einfach nicht mehr. Auch wenn ich in ein Seminar gegangen bin, habe ich den Eindruck, was tue ich hier überhaupt? Ich kann doch nicht unterrichten. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie kann ich mir anmaßen, diesen armen Studierenden jetzt irgendwas zu erzählen? Ich musste immer so tun, I'm telling you. Und ich hatte eigentlich von nichts irgendeine Ahnung. Und dieser Betrug, den wollte ich einfach auch nicht mehr weitermachen. Ich wusste, ich schaffe das einfach nicht mehr. Das war mir völlig klar. Und ich hätte es auch, glaube ich, nicht geschafft.
Aber dieses, Entschuldigung.
Ich hätte es auch nicht. Ich habe ein Angebot gehabt, sogar von einer anderen Uni, für eine Stelle in Stuttgart. Gar keine Professur, sondern eine akademische Ratstelle, wo ich quasi alles erreicht hätte im Sinne einer verbeamteten Sicherheit. Und als man mir diese Stelle angeboten hat, hatte ich einen totalen Zusammenbruch, weil selbst da habe ich gespürt, ich werde das nicht schaffen. Ich muss dann 4 Seminare pro Woche unterrichten. Ein Professor muss nur 2 Seminare unterrichten. Und die allein, ich habe mir mal aufgeschrieben, was weiß ich eigentlich? Und das hätte nicht ausgereicht, um 4 Seminare zu unterrichten. Und du musst ja die Seminare immer ändern. Du kannst ja nicht jedes Semester dasselbe Seminar machen, du musst ja immer andere. Ich habe einfach sofort gesehen, ich komme da an meine Grenzen. Das wäre so die Vorstellung, ich fahre nächstes Jahr bei der Tour de France mit. Dann könnte ich da sagen, okay, vielleicht kann ich es 1 Kilometer schaffen, mit dem Peloton mitzufahren. Aber mir geht überhaupt nicht. Und von da war mir klar, ich kann das überhaupt nicht. Es geht nicht. Und parallel dazu dann immer mehr das Bedürfnis, trotzdem diese Welt des Geistes und der Akademie doch noch weiter zu betreiben. Und man kann es vielleicht noch am ehesten als Schriftsteller, wo man dann keine Fußnoten mehr braucht und wo man dann eher so einen anarchischen Freiraum hat und wo man dann auf einer anderen Ebene irgendwie weitermachen kann.
Inzwischen kann ich mir dich so super vorstellen, so einen frei dozierenden Mann, der vorne steht und das macht, so wie du den Professor in Yale beschrieben hast. Also ich sehe da eigentlich...
Das ist vielleicht überhaupt nicht erlaubt. Also man darf gar nicht in dieser Form also als Star-Professor geht es vielleicht, aber genau so, das wäre heute überhaupt nicht möglich in einer Welt der Evaluation und von Bologna und der Bürokratie und der Korsettstangen, die überall wären und der Module. Also genau das wäre nicht möglich. Das habe ich auch damals schon in den 90er Jahren, hat sich das alles schon abgezeichnet. Gespürt und ich habe dann auch Jahre später quasi eine Art Nachfolgerin gesehen, die dann in Stuttgart in dieser Stelle war, die ich eigentlich hätte haben können und habe ja nicht gesehen, dass da ein Mensch total glücklich ist deswegen und bin heute noch erleichtert, dass ich diesen Weg nicht, ich glaube, ich wäre gar nicht mehr im Leben. Ich war damals Kettenraucher, habe eine Zigarette nach der anderen geraucht, um das überhaupt irgendwie zu schaffen. Und wenigstens habe ich das geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das wäre mir an der Uni niemals gelungen, glaube ich.
Wie blickst du auf dich selber als jetzt jungen Autor, als du angefangen hast dann auf... als Schriftsteller arbeiten?
Also genau, das ist ein junger Autor, genau, das trifft eigentlich gar nicht zu, weil ich eigentlich schon ziemlich spät angefangen habe mit Ende 30, war ja da 37, 38, schon da hatte ich quasi, das ist so wie wenn man sich mit Anfang 30 entscheidet, Fußballer zu werden, Profifußballer, also das ist einfach auch schon ziemlich spät, also ich habe da schon sehr viel Zeit verloren gehabt und es war damals sogar schon schwierig, so als junger Autor durchzukommen. Also da war dann bei Kritikern oft die Rede, Joachim Zelter ist ein äußerst interessanter Autor der mittleren Generation. Also da war schon nicht von junger Generation, von mittlerer Generation die Rede. Und damals war es ja zunächst erstmal sehr, sehr schwierig überhaupt einen Verlag zu finden. Das hat jetzt nichts mit dem Alter, glaube ich, zu tun, sondern einfach mit der Art und Weise, wie ich schreibe. Das ist extrem schwer, mit so einer Art zu schreiben, einen Verlag zu finden. Zumal damals schon der Literaturbetrieb sich sehr geändert hat. Ich bin groß geworden, so mit Autoren wie Grass oder Kempowski, wo so die Idee da war, dass Bücher eine große gesellschaftliche Wirkung haben, dass sie jahrelang rezipiert werden, dass sie eine Bedeutung haben, diese Bücher. Vielleicht ist es sogar ein Fluch bei mir, dass ich aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus komme, wo auch die Eltern eine große Affinität haben zur Kunst. Meine Mutter war Malerin und mein Vater hat selber auch gerne geschrieben und schreibt auch heute noch. Das heißt, meine Eltern sind ja nicht aus allen Wolken gefallen, sondern das war irgendwie normal. Ja, warum nicht? Ja, Schriftsteller, ja, die gibt's ja. Und bei uns daheim sind sogar Autoren ein- und ausgegangen, wie Walter Kempowski, die hatte eine Lesung in Hall, da waren gerade 3 Zuhörer da und er war so frustriert, dass meine Eltern die dann nach Hause genommen haben, so um ihn ein bisschen zu trösten. Das heißt, das, all das war meinen Eltern ja vertraut und auch mir vertraut, aber ich bin eben mit der Idee der Schriftsteller-Daseins groß geworden, wenn man nur gut schreibt, wenn man nur sich Mühe gibt, wenn man nur besser wird, dann kann es gar nicht ausbleiben, dass man einen guten, großen Verlag findet, dass man Preise bekommt, dass es dann immer besser wird, immer weiter geht. Das ist ja auch so diese normale Vorstellung einer Beamtetenwelt oder beruflichen Welt. Menschen steigen ja automatisch irgendwie auf. Also das Gehalt wird besser, eine höhere Besoldungsgruppe und so weiter. Und genau das trifft aber auf den Literaturbetrieb der letzten 20 Jahre überhaupt nicht zu. Also diese Idee, ja, diesen Roman und dann wird es leichter. Oder diesen Erfolg und dann eine Kritik in der Stuttgarter Zeitung und dann kommt auch eine in der FAZ und eine Kritik in der FAZ und dann kommt vielleicht Suhrkamp und dann kommt dieser Preis und jener Preis. Es wird also tendenziell immer irgendwie aufwärts gehen. Das hat sich genau ins Gegenteil verkehrt. Es ist eigentlich immer nur abwärts gegangen, gar nicht im Sinne jetzt, dass meine Bücher da immer schlechter wurden, sondern eher in dem Sinn, dass der Literaturbetrieb es immer, immer schwerer hat, dass der Literatur immer mehr Leser abhanden kommen. Dass, wie Heiner Riedmüller völlig zu Recht gesagt hat, die Literatur heute kein Leitmedium mehr ist, sondern nur noch ein Rückzugsmedium. Dass die Literatur objektiv viel weniger Leserinnen und Leser hat als noch vor 20 Jahren. Dass ganz viele Leser, Intensivleser an die sozialen Medien verloren gegangen sind. Dass, wenn ich eine Lesung habe, schaue ich dann immer so, da schaue ich dann auch nach dem Alter meines Publikums. Und das Durchschnittsalter vor 20 Jahren war noch etwa 40 bis 50. Und jetzt ist das Durchschnittsalter irgendwo bei 70. Und ich sehe einfach, dass nur ganz wenige junge Leute überhaupt zu Lesungen kommen. Und dass die Literatur historisch gesehen, zumindest diese Art von Literatur, die ich schreibe oder die ich kenne, immer mehr ja auf dem absteigenden, sterbenden Ast ist. Und fast ist es so, ich hätte auch vor 20 Jahren die Entscheidung fällen können, ich mache ein Geschäft für Schreibmaschinen auf und verkaufe Schreibmaschinen, repariere Schreibmaschinen. Dann wäre ich natürlich, hätte ich auf eine Technik gesetzt, die völlig historisch gesehen damals schon völlig obsolet war. Wer schreibt heute mit Schreibmaschinen? Und für mich ist das fast schon eine Metapher für die Literatur. Es ist so, als ob man Schreibmaschinen verkauft.
Aber ist es wirklich so? Kann man das wirklich so fatalistisch sagen, auch so, auch dass dieser einen objektiven Niedergang, weil Literatur hat ja immer noch einen großen, ja, große Bedeutung für viele Menschen auch, und oder?
Ja, sicher, aber ich glaube tendenziell, also wenn ich zum Beispiel bei Schullesungen bin, merkt man einfach, dass da nicht mehr sehr, sehr groß ist, dass Literatur einfach nicht mehr so diese Relevanz hat wie noch vor 20, 30 Jahren. Und dann kommt noch hinzu, selbst wenn bei Jungen, wenn ich eine Schullesung habe, frage ich manchmal auch, was schreibt oder was lest ihr denn für Bücher? Oder manche schreiben ja auch selber, was schreibt ihr für Bücher? Dann kommt dann wie aus der, hier kommt sofort, ja, natürlich Fantasy. Das heißt also, ich bin da in jeder Hinsicht verquer. Erstmal, dass ich überhaupt Schriftsteller bin, dann schreibe ich ganz stark in so einer Tradition, man könnte sagen, der Moderne oder der Postmoderne. Und der kleinste gemeinsame Nenner von dieser Art von Schreiben ist so, Soziologen nennen das weltimmanente Schreiben. Also ich sehe einfach die Welt in ihrer Immanenz mit bestimmten sozialen Gesetzen und die kann ich nicht einfach transzendieren. Ich kann nicht einfach, wenn ich ein Problem in einem Vorstellungsgespräch habe, mich auf einen Besenstiel setzen und davonfliegen. Und diese Art von Transzendenz findet sich natürlich hier, jetzt zum Beispiel in der Fantasy-Literatur. Und genau in dem Moment, wo ich angefangen habe zu schreiben, kamen dann plötzlich auch diese Harry Potter-Erfolge. Ich war also auch doppelt quasi historisch auf der falschen Seite überhaupt, dass ich überhaupt schreibe und dann auch noch in der Tradition der Moderne, Postmoderne und nicht historische Romane oder nicht Fantasy-Romane. Die Literatur hat natürlich auch eine ganz starke Tendenz zum Eskapismus oder zum Sublimieren im Sinne von Freud. Freud hatte eine sehr skeptische Haltung gegenüber der Literatur oder gegenüber der Kunst und Kultur überhaupt. Für ihn waren das nur Sublimierungsprozesse, um reale Konflikte zu überdecken oder davon keine Kenntnis zu haben, um Tagträume oder Tagfantasien zu erfüllen. Also er hat Literatur eigentlich sehr negativ gesehen, aber die Literatur muss ja gar nicht so sein. Sie kann ja auch sehr kritisch sein und gesellschaftskritisch und weltimmanent. Aber genau diese Tendenz die letzten 20 Jahre war eher in eine andere Richtung. Also je mehr Literatur erbaut, sublimiert, etwas Eskapistisches, Ablenkendes hat, umso besser und umso erfolgreicher. Und so Literatur, die meinen Ansatz würde ich eher sehen, nicht als Fiktion, sondern als Antifiktion. Es gibt einen Philosophen, der hat mal gesagt, wenn die Wirklichkeit zunehmend durchfiktionalisiert wird, und wir leben ja so in einer durchfiktionalisierten Welt der Fake News und der Lügen und der Grotesken, dann ist es eben nicht mehr die Aufgabe der Kunst, ihrerseits nochmal Fiktion da drauf zu setzen, sondern sie hat eher die Aufgabe der Antifiktion, diese Fiktion zu durchbrechen. Und ich sehe mich eher auch als Autor der Antifiktion, des Durchbrechens von herrschenden Fiktionen. Und auch da liege ich natürlich auf der falschen Seite quasi. Ich habe irgendwie den Eindruck, jeder einzelne Roman, den ich geschrieben habe, ist irgendwie in dem Ansatz nicht zeitgemäß, sehr verquer, sehr schwierig.
Was macht das mit dir oder wie gehst du mit diesem Paradoxon oder was ist das denn so für ein Zustand? Ne? So das Richtige in der falschen Welt zu machen oder...
Ah, ja, es geht, also man kann ja nicht gar nichts dagegen machen. Es ist einfach so, wie wenn ich Kriegsverweigerer bin und die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben, ist doch bereit sein, auf Menschen zu schießen. Also viele können es eben nicht. Also ich habe mir schon manchmal auch überlegt, ich schreibe jetzt mal einen Arztroman und habe das auch angefangen und schon nach 3-4 Zeilen ging dieser ironische Ton sofort los. Und am Ende waren das 40 Seiten mit dem Titel Betrachtung eines Krankenhausgängers. Und wenn ich daraus gelesen habe, haben die Leute einfach nur schallend gelacht. Also weil es einfach eine einzige Groteske war. Und ich glaube, in der Kunst oder beim Schreiben kann man sich überhaupt gar nicht entscheiden. Das ist einfach so. Wenn ein Mensch ein Phlegmatiker ist, dann kann er sich nicht über Nacht zu einem Choleriker machen oder zu einem sanguinen Menschen. Das sind Grundtemperamente, Grundzustände im Sein eines Menschen. Und er kann eben nur in diesen Parametern schreiben. Was anderes geht einfach nicht. Also ein Thomas Bernhard kann einfach nicht wie Rosamunde Pilcher schreiben. Und ich würde auch sagen, ein Glück, dass er das nicht kann.
Also du hast deinen Duktus und du bleibst dir einfach auch treu und solange es geht. Ja?
Ja, nicht aus ethischen, nicht weil ich so ein toller Mensch bin oder so sondern ja, es geht überhaupt nicht anders. Also man bleibt sich dann doch immer mehr treu, wobei ich auch schon vieles verändert habe. Also man lernt beim Schreiben dann schon, dass die Sätze immer kürzer werden, lakonischer, nicht mehr so viele Umschreibungen. Das ist so eine Tendenz. Bei mir kommt dann noch eine gewisse Müdigkeit dazu, so eine gewisse Erschöpfung, eine abnehmende Fiktionsfähigkeit. Also mit Fiktionsfähigkeit meine ich einfach, dass man das glaubt, was man schreibt. Und wenn man einfach den Glauben immer mehr verliert, wird die Sprache immer leiser, immer ruhiger. Es vergeht einem immer mehr das Lachen. Das spürt man wahrscheinlich auch an meinem Roman. Das ist eine gewisse Erschöpfung.
Und auch hört sich ein bisschen traurig an auch. Oder?
Oh ja, auch eine gewisse Traurigkeit. Wobei zum Beispiel jetzt der nächste Roman, der jetzt von mir herauskommt, Professor Lear, ist ein Buch, was ich eigentlich schon vor 10 Jahren geschrieben habe und wo ich mich noch ein bisschen gerettet habe die letzten Jahre, ist, dass ich mal eine sehr produktive Phase hatte, wo ich wirklich in kürzester Zeit ein Buch nach dem anderen geschrieben habe, aber das waren dann so viele, dass man die gar nicht ja alle verlegen konnte und deswegen habe ich die dann liegen lassen, habe mich dann immer so alle 2-3 Jahre wieder dran gesetzt, sie wieder bearbeitet und verändert und das war eigentlich auch jetzt so die letzten 1-2 Jahre habe ich eigentlich nur noch so redigierend gearbeitet oder lektorierend und das ist auch sehr interessant, weil man da dann ständig am Feintuning ist. Aber sowas Neues schreiben kann ich mir eigentlich das halt auch gar nicht vorstellen. Also weil man braucht einfach beim Schreiben, das ist so eine fundamentale Entscheidung, fast so eine Entscheidung wie Christus Kolumbus, dass man sagt, okay, ich will mich auf dieses Schiff setzen und losfahren und dann einfach im Zweifelsfall bin ich monatelang da auf dem Atlantischen Ozean, habe keine Ahnung, ob ich da je ankomme oder nicht. Also irgendwann trifft man eine Entscheidung und dann kann man sie auch nicht mehr rückgängig machen, weil das ist ja furchtbar, wenn man nach 3-4 Jahren merkt, der Roman trägt gar nicht, ich gebe ihn auf. Das würden nur wenige Autoren machen, sie würden ihn dann liegen lassen und dann wieder weitermachen. Es ist also so eine große Entscheidung, einen Roman oder auch nur eine Erzählung oder ein Theaterstück zu schreiben, dass man da auch sehr, sehr vorsichtig mit sein muss. Also wenn so Leute mir sagen, ja, schreib doch mal darüber, schreib doch mal über Prinz Charles, das könnte doch mal was sein, da hast du ja endlich ein Königsdrama und ein historischer Roman und so. Wenn ich das dann wirklich mache, kann das riesige Konsequenzen haben. Das kann dann bedeuten, dass die nächsten 5 Jahre ich genau damit beschäftigt bin, kein Privatleben habe, kein gelebtes Leben habe. Als Autor, jedem Buch ist ja ganz viel Leben enthalten, aber auch ganz viel nicht gelebtes Leben. Weil in dem Moment, wo ich schreibe, lebe ich ja jenseits des Schreibens gar nicht.
Da tauchst du ab.
Ja, man kann eigentlich gar nichts. Es gibt ein tolles Buch von Fielding, einem englischen Romancier. Das heißt, es ist eine kleine Erzählung, das heißt Chameler. Und da beschreibt er genau diesen Widerspruch. Eine Frau schreibt den ganzen Tag. Und indem sie aber den ganzen Tag schreibt, kann sie eigentlich gar nichts erleben. Also da kommt ein Aristokrat in ihr Bett, will sie verführen. Aber schon in diesem Vorgang sitzt sie schon da und schreibt genau diesen Vorgang auf. Das heißt, es gibt natürlich diesen Widerspruch, wenn ich nur schreibe, kann ich gar nichts erleben. Und es gibt den Satz, aber ich kann doch nur leben, wenn ich schreibe. Man könnte diesem Satz aber auch den Gegensatz entgegenhalten, aber wer nicht lebt, der kann ja eigentlich auch gar nicht mehr schreiben irgendwann. Und das ist die Gefahr eines Schriftstellers, dass er eigentlich viel zu wenig lebt auf die Dauer.
Und so hast du jetzt noch genug in petto sozusagen und kannst noch weiter redigieren und jedes Jahr fast einen Roman rausbringen und Theaterstück? Was steht da?
Ja, genau. Also jetzt ist auch die Situation dadurch, dass, was natürlich auch, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen, ein harter Schlag war eben dann die Insolvenz von Klöpfer und Meyer, dass dann alle Bücher durch diese Insolvenz, die in dem Verlag erschienen sind, erstmal nicht mehr lieferbar sind, dass dann dieser Wechsel von Klöpfer-Meyer zu Klöpfer-Nah dann auch nicht funktioniert hat, dass auch die Bücher, die dort erschienen sind, auch aus dem Buchmarkt verschwinden. Das heißt, es wird so eine Aufgabe sein, diesen Scherbenhaufen irgendwie wieder zusammenzukehren und vielleicht für das eine oder andere Buch wieder andere Verlage zu finden, sie neu herauszugeben. Das wird so viel Arbeit sein, dass ich damit die nächsten Jahre ohnehin genug beschäftigt bin.
Und das ist dir auch wichtig, deine Babys sozusagen auch am Leben zu halten, ja?
Ja, also. Genau. Bei allem Scheitern sind ja Bücher wie du sagst es, Babys oder Lebewesen, das Buch zum Menschen geworden, schreibt Nietzsche an einer Stelle. Das sind eben insofern Lebewesen, weil sie ja auch ein Eigenleben annehmen können. Also ein Buch kann ja ein Eigenleben annehmen, das, was man gar nicht mehr kontrollieren kann. Und das, insofern hat es fast menschliche Qualitäten dann. Und da ist eine ganz starke Bindung da und vielleicht auch so eine Form, ja, auch, dass man irgendwie hofft, wenn man schon in dieser Welt nicht geliebt ist, vielleicht wird man in der nächsten Welt geliebt durch diese Bücher, was ja völlig absurd ist. Aber da sind wir ja wieder bei Prince Charles oder der Liturgie, der politischen Theologie, der Monarchie. Autoren haben sowas auch, so vielleicht auch dieses Vergänglichkeitstrauma damit zu überwinden, nicht durch den Glauben an die nächste Welt oder an ein Leben nach dem Tod, sondern dass wenigstens die Bücher ein Leben nach dem Tod haben und den Menschen dadurch vielleicht im Nachhinein noch irgendwie rechtfertigen, was ja auch völlig absurd ist. Warum sollte ein Mensch sich denn rechtfertigen? Und was hat er davon, wenn er tot ist? Er spürt ja nichts mehr von dieser Rechtfertigung.
Und aber ein Autor muss immer mehr andere Dinge als Schreiben tun, so sich um Verwaltungs- und Marketing-Dinge zu kümmern. Also so hört sich das ja jetzt auch an. Also es ist viel Arbeit, die Bücher dann überhaupt wieder.
Ja, also alleine wieder, also jetzt kommt zum Beispiel eben bei Kröner kommt jetzt ein neuer Roman heraus, Professor Lee, aber zeitgleich kommt Die Würde des Lügens heraus und Brief aus Amerika, also alte Bücher, aber auch das ist ja wieder Arbeit, man braucht einen Klappentext, man muss, es geht um den Einband und dann die Überlegung, ja, was ist mit dem der Ministerpräsident oder Untertan oder die Liebhaberin oder How Are You, Mr. Angst? Das sind so viel oder Wiedersehen. Viele Bücher haben wir ja auch hier in diesem Studio besprochen und die sind ja einfach alle weg. Die sind nicht mehr lieferbar und dafür irgendwie wieder eine Heimat zu finden, ist total anstrengend. Und da bin ich ja nicht allein. Das sind so viele Autoren von Klöpfer-Meyer, die da vor einem Scherbenhaufen stehen. Und ich glaube, das kann man nach außen hin gar nicht kommunizieren. Also es gibt ja mit Recht auch viel Entsetzen und Trauer, wenn zum Beispiel jetzt ein Betrieb dicht macht wegen der horrenden Energiekosten. Oder wenn ein Geschäft dicht macht, dann ist da eine große Betroffenheit. Oder wenn ein Buchladen dicht macht. Aber wenn ein Verlag dann plötzlich in die Insolvenz gestürzt ist, da war ich auch irgendwie sehr, sehr traurig darüber, dass da eigentlich gar keine Betroffenheit da war. Das zieht dann einfach so vorbei. Und da sind so viele Autoren mit so vielen Büchern, die da vor einem Scherbenhaufen stehen, deren ganzen Lebenswerke quasi nicht mehr lieferbar sind. Das hat mir wirklich mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Da ist dann auch viel von dieser Schreibfähigkeit und diesem Glauben und dieser Fiktionsfähigkeit verloren gegangen.
Was passiert denn eigentlich mit den Büchern, wenn die eben schon gedruckt waren und dann
Die? Ja, irgendwann werden die halt dann makuliert, nennt man das, oder kommen ins moderne Antiquariat, dann wird die Buchpreisbindung aufgehoben und irgendwann sind sie halt dann nicht mehr lieferbar. Kann ich dann nicht mehr zu Osiander zum Beispiel gehen oder einen Buchladen und dann sagen, ich hätte gern How Are You, Mr. Angst? Dann wird man sagen, ja, das ist nicht mehr lieferbar. Das müssen sie halt auf anderen Wegen besorgen, vielleicht bei Amazon oder bei dem zentralen Stelle für antiquarische Bücher. Klar, man kann das schon, kommt schon noch irgendwie heran, aber irgendwie sind sie eben nicht mehr da. Und es bedeutet ja auch, all diese Bücher wurden dann schon noch eine Weile verkauft, aber die Autoren haben ja das Geld dann auch gar nicht mehr bekommen. Das ging ja alles in dieses Insolvenzverfahren. Und das war einfach ein total harter Schlag, auch für, natürlich für das Lebenswerk von Hubert Klöpfer, dieser Verlag, der so lange auch wirklich ja nochmal diesem etablierten Literaturbetrieb was entgegengehalten hat, an Eigenständigkeit, an Mut, ganz besondere Bücher, auch schwierige Bücher zu machen, dass dieses Projekt dann einfach dann gescheitert, dass der Verlag dann auch eben jetzt nicht mehr besteht. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig.
Aber immerhin kommen noch weitere Bücher in der Edition Klöpfer heraus, so eben auch dein neues Buch Professor Lear. Und dass wir nicht mit dem ganz schlimmen Finale aufhören, sondern dieses Buch, das besprechen wir dann hier auch und hören Auszüge. Na, in 14 Tagen kommst du nochmal, 26. September, dann wirklich mit Ausschnitten und dann mal wieder eine Stunde ein Buch. Und ja, aber ich finde auch toll auf so ein Lebenswerk und auch mal, ja, auch die dunklen Seiten des Literaturbetriebs wird ja auch gerne ausgespart oder ne, so offen und schonungslos auch sein Inneres nach außen zu kehren, das gebührt auch großen Respekt und vielen Dank dafür.
Danke für dein Ohr.
Vielen Dank, Joachim Zelter. Das war das Lokalmagazin live am Montag, Vormittag von 10 bis 12. Wiederholung nochmal Dienstagmorgen 6 bis 8 und alle Wortbeiträge, also auch dieses Interview, dauerhaft im Internet nachzuhören und auch herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt es dann am kommenden Freitag. Dann zu Gast Genre Literatur der Krimi-Autor Martin Sowa. Er ist auch Autor von Kurzgeschichten und sein letzter Krimi hieß Caro, König vom Alpbiotop, also Genre des Regionalkrimis. Ich sage danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.